Offenbarung 17, die Hure Babylon. Für meine Begriffe eines der schwierigsten Kapitel im Buch der Offenbarung. Eine umstrittene Frage. Was ist mit dieser Hure Babylon gemeint? Ich möchte zunächst einige verschiedene Antworten nennen und dann wollen wir uns anhand des Textes überlegen, in welche Richtung könnte es denn gehen. Wir finden schon sehr früh in der Kirchengeschichte oder relativ früh in der Kirchengeschichte die Deutung der Hure Babylon auf die römisch-katholische Kirche. Das hat schon angefangen Mitte des 13. Jahrhunderts in franziskanischen Kreisen, wo nun die Hure Babylon auf die verweltlichte römische Kirche gedeutet wurde. Und diese Linie ist dann weitergegangen. Luther hat es aufgegriffen. Für Martin Luther war die Hure Babylon die damalige römisch-katholische Kirche, also das heißt das Papsttum. Er schreibt in seiner Vorrede auf die Offenbarung im Jahr 1530, die babylonische Hure von Offenbarung 17 ist das Papsttum. Und wenn dann in Offenbarung 17, Vers 16 berichtet wird, die 10 Hörner, gemein sind die 10 Staaten, die sich dem Antichristen unterstellt haben, die du gesehen hast, und das Tier, also die antichristliche Macht, die werden die Hure hassen und werden sie ausplündern und entblößen und werden ihr Fleisch essen und werden sie mit Feuer verbrennen, dann hat Luther die Erfüllung dieser Prophetie gesehen in der Eroberung Roms durch den habsburgischen Kaiser und in der Plünderung der Stadt im Jahre 1527. Es gibt ein Flugblatt aus der reformatorischen Zeit, wo das deutlich wird. Da sehen Sie auf der linken Seite des Flugblattes am linken Rand die evangelische Seite dargestellt. Auf der rechten Seite, dieser Prediger da auf der Kanzel, soll den Ablassprediger Tetzel darstellen. Und unten sehen Sie dann die Frau auf dem Tier mit diesem Kelch in der Hand, also die Hure Babylon, wie sie in Offenbarung 17 geschildert wird. Eben nun als Symbol des Papsttums, als Symbol der römisch-katholischen Kirche. Wir finden diese Deutung dann auch im Pietismus. Philipp Jakob Spener hat im päpstlichen Rom das antichristliche Babel gesehen. Philipp Jakob Spener konnte sagen, der Heilige Geist hat Babel so deutlich beschrieben, dass man sie selbst mit halbgeschlossenen Augen finden kann. Sie kann nichts anderes sein als Rom. Ebenso dann Johann Albrecht Bengel. Babylon ist die Stadt Rom und folglich in und mit derselben die römische, von der alten Reinigkeit abgekommene Kirche. Wir finden diese Deutungen auch in unserer Zeit. Ich denke hier zum Beispiel an das Buch von Dave Hunt, Die Frau und das Tier, wo Dave Hunt dann schreibt, die Frau repräsentiert ein weltweites religiöses System, das seinen Stützpunkt in Rom hat und vorgibt, christlich zu sein, seine Wurzeln jedoch in Babel und Rom hat. Und Dave Hunt kann dann weiterschreiben in diesem Buch, allein gegen eine Stadt in der Geschichte kann man die Klage wegen Hurerei erheben. Diese Stadt ist Rom und insbesondere die Vatikanstadt. Sie behauptet von Anfang an das weltweite Zentrum der Christenheit gewesen zu sein und hält auch heute noch an dieser Behauptung fest. Ihr in Rom auf dem Thron sitzender Papst behauptet, der alleinige Repräsentant Gottes, der Stellvertreter Christi zu sein. Rom ist der Hauptsitz der römisch-katholischen Kirche und auch darin ist diese Stadt einzigartig. Sicherlich haben viele Kirchen ihre Zentrale in einer Stadt, aber nur eine Stadt ist das Zentrum einer Kirche. Er schreibt dann, die Mormonen beispielsweise haben ihr Zentrum in Salt Lake City, aber in Salt Lake City gibt es weit mehr als nur die Kirche der Mormonen. Anders in der Vatikanstadt, es ist das Herz der römisch-katholischen Kirche. Also eine Deutung, Hure Babylon, die römisch-katholische Kirche. Es ist natürlich klar, dass wenn man von dieser Deutung überzeugt ist, dass das auch das eigene Verhältnis zur römisch-katholischen Kirche in ganz entscheidender Weise bestimmt. Nun gibt es aber nicht nur die Deutung auf die römisch-katholische Kirche. Schon bald nach der Reformation gab es Leute, die gesagt haben, wir können die Hure Babylon nicht beschränken auf die römisch-katholische Kirche, sondern Hure Babylon, das ist die verweltlichte Christenheit überhaupt. Also die Hure Babylon, die verweltlichte Kirche. Und so gibt es dann auch in heutiger Zeit die Meinung, dass man sich von der verweltlichten Landeskirche, Volkskirche lösen müsse unter Berufung auf das, was in Offenbarung 18 steht, wo es heißt in Vers 4, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Ich denke hier an einen Artikel, wo jemand schreibt, in der Schrift werden treue Christen nicht ermutigt, in unbiblischen Systemen auszuharren, sie werden vielmehr aufgefordert, solche zu verlassen. Das Wort Gottes lehrt die Trennung von falscher Lehre, von Namenschristentum und von falschen religiösen Systemen. Und hier wird dann als eine der Belegstellen Offenbarung 18, Vers 4 gebracht. Die biblische Wahrheit lautet, geht aus ihrer Mitte hinaus. Also trennt euch nun von dieser verweltlichten Kirche. Hier hat dann Michael Hahn Einspruch erhoben. Er hat dann gesagt, ich kann das ja gar nicht an einer Institution festmachen, diese abgefallene Christenheit oder diese verweltlichte Christenheit, sondern die geht ja durch alle Institutionen und Konfessionen hindurch. Michael Hahn hat Babel nicht nur in Rom und in der katholischen Kirche, sondern eben dann auch in der evangelischen Kirche gesehen, aber seine Überzeugung war nicht, dass man jetzt aus der Kirche austreten müsse. Er konnte sagen, und wenn ich selber eine Kirche gründen würde, so würde es in kurzer Zeit auch ein kleines Babel sein. Und ich würde nur ein kleines Gässchen im größeren Babel erbauen mit besonderen Formen und Zeremonien. Sondern seine Überzeugung war, es geht um eine innere Lösung. Der Ausgang aus Babel hat geistlich zu geschehen, das heißt durch eine gründliche Bekehrung und Heiligung innerhalb der äußeren Kirche. Das wäre die dritte Version, also die erste Antwort römisch-katholische Kirche, die zweite Antwort, es sind die verweltlichten Volkskirchen, die dritte Antwort, es ist die verweltlichte Christenheit überhaupt, die jetzt nicht irgendwie auf eine Konfession oder Institution beschränkt werden kann. Die zieht sich quer durch alle Konfessionen und Institutionen, auch durch Freikirchen und unter Umständen durch Gemeinschaftskreise hindurch. Es geht um eine innere Lösung, sagt Michael Hahn, durch gründliche Bekehrung und durch ein Leben in der Heiligung. Aber wir sind damit noch nicht am Ende mit möglichen Deutungen. Bis jetzt haben wir uns nun im mehr religiösen Bereich bewegt als im christlichen Bereich. Es gibt auch Deutungen, die in eine ganz andere Richtung gehen. Zum Beispiel, dass man gesagt hat, die Hure Babylon, das Modell der Hure Babylon ist die damalige Stadt Rom, und die Hure Babylon ist so etwas wie ein Weltzentrum, wie eine Welthauptstadt, unter Umständen die Hauptstadt des antichristlichen Reiches, also eher nun eine weltliche Größe. Dann ist manchen auch schon aufgefallen, dass das Symbol Europas ja die Frau auf dem Tier ist. Beziehungsweise dann auch Europa mit dem Turm zu Babel in Verbindung gebracht wird. Ich habe hier ein Plakat des Rates für kulturelle Zusammenarbeit, des Europarates. Und hier heißt es dann: Europe, many tongues, one voice. Europa, viele Sprachen, eine Stimme. Und dann dieses Symbol des unvollendeten babylonischen Turmes. Und wenn man genau hinsieht, dann sieht man da Kräne. Das heißt, hier wird weitergebaut. Hier wird versucht, diesen babylonischen Turm zu vollenden. Und der Gedanke ist eben der: damals Babylon, Sprachverwirrung, die Menschheit ist zerfallen in verschiedene Sprachgruppen, auch Europa, verschiedene Sprachen, Englisch, Spanisch, Französisch und so weiter. Aber jetzt das Ziel, wieder zu einer Einheit zu finden, viele Sprachen, aber eine Stimme. Und dann denke ich an diese Karikatur hier. Das war damals während des Bürgerkriegs in Jugoslawien, das Haus Europa dargestellt als babylonischer Turm in seiner Unvollendetheit, und dann das Symbol für Europa, die Frau auf dem Stier. Das erinnert ja an die griechische Sage, wo nun berichtet wird, dass die Europä, diese Göttin, nun entführt worden ist von dem Gott Zeus in Gestalt eines Stieres. Also das ist nun der geschichtliche Hintergrund. Ja, und schließlich haben diese ganzen Fragen, wer ist nun die Hure Babylon, auch zum Teil eben diese spekulativen Annäherungsversuche, neue Nahrung erhalten durch das Geschehen des 11. September, wo manche nun Parallelen zu entdecken glaubten zwischen diesem Geschehen des 11. September und dann dem Sturz der Hure Babylon in Offenbarung 18, wie das nun beschrieben wird. Ich denke hier an einen Leserbrief, der damals in der Zeitschrift Idea erschienen ist, den ich Ihnen gerade auflegen möchte. Da heißt es nun, ich möchte aufmerksam machen auf eine interessante Textstelle im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung findet sich im 18. Kapitel die prophetische Schilderung einer Katastrophe, die über eine Großstadt hereinbricht. Dabei werden erstaunliche Details genannt. Schon im vorangehenden Kapitel wird erklärt, dass diese Stadt ein System weltweiter Macht repräsentiert. Die Stadt steht für Luxus und Genuss, auch für überhebliche Sorglosigkeit. Die Katastrophe bricht innerhalb von einer Stunde über die Stadt herein. Besonders auffällig die Rauchentwicklung infolge der Katastrophe. Die Menschen beobachten das Szenario von Ferne. Dabei werden besonders die Staatsoberhäupter erwähnt, die weltweit die Katastrophe von Ferne sehen, sie beklagen und sich fürchten. Das Ereignis wird auch vom Meer aus gesehen. Die Katastrophe betrifft ein Zentrum des Welthandels und sie hat Auswirkungen auf die Wirtschaft. Eine Korrelation zu den Ereignissen von New York lässt sich nicht abstreiten. Und es erschien dann in der Zeitschrift Ethos folgende Kombination von Bildern. Leider ist die Qualität nicht gut, aber ich denke, man kann es so in etwa erkennen. Hier diese bekannte Darstellung des babylonischen Turmes aus der mittelalterlichen Zeit. Und dann daneben diese Trümmerreste des World Trade Centers, die also hier auf dieser Parallelisierung dann doch eine gewisse Ähnlichkeit dann haben, wo eben nun mit diesen Gedanken gespielt wird, ja, gibt es da nicht irgendwie Zusammenhänge zwischen dem Untergang der Hure Babylon, wie sie in Offenbarung 18 geschildert wird, und dem, was nun da in New York passiert ist. Ja, soweit mal diese Deutungsversuche. Ich habe das bewusst an den Anfang gestellt, um einfach auch zu zeigen, wie schwierig nun diese Deutung ist, diese Erklärung dieses Kapitels, Kapitel 17, und natürlich gehört dann auch Kapitel 18 mit dazu, und wie da nun die Meinungen auseinandergehen. Wenn wir es einfach noch einmal uns kurz ins Gedächtnis zurückrufen, die einen sagen, es ist die römisch-katholische Kirche, die anderen sagen, es sind nun die verweltlichten Kirchen als Institutionen. Die Dritten sagen, es ist die abgefallene Christenheit nun überhaupt, die ich nicht irgendwie jetzt lokalisieren kann und sagen kann, das ist diese Institution oder diese Konfession. Die Vierten gehen in eine ganz andere Richtung mit der Deutung und sagen, es geht hier um eine weltliche Größe, um eine Art Welthauptstadt oder vielleicht auch Wirtschaftszentrum, bis hin zu dem Gedanken, könnte da vielleicht ein Bezug sein zu Europa, Europa, ehemaliges christliches Abendland, und man beobachtet, wie sich Europa immer mehr von Gott entfernt, könnte damit vielleicht die Hure Babylon gemeint sein, zumal Europa dann gleichzeitig auch ein Wirtschaftszentrum ist, oder dann diese ganz neuen Deutungen, gibt es da irgendwie Zusammenhänge mit dem Attentat auf das World Trade Center, also dass das sowas wie ein Modell oder eine Vorschattung dessen gewesen sein könnte, was dann in der Endzeit passieren wird. Ich denke, der einzige Weg ist der, dass wir wirklich versuchen, möglichst genau auf das Wort selber zu hören, auf das Wort Gottes. Und diesen Weg möchte ich gern jetzt mit Ihnen gehen, soweit uns die Zeit diesen Weg gestattet. Offenbarung 17, Vers 1. Und es kam einer von den sieben Engeln, die sieben Schalen hatten, redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben und die auf Erden wohnen, sind betrunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Zunächst fällt auf, dass die Hure Babylon hier ganz ähnlich eingeführt wird, wie später in Offenbarung 22 das neue Jerusalem. Ich habe das Ihnen auf dem Blatt, das Sie gestern Abend bekommen haben, mal nebeneinander gestellt. Vergleich von Offenbarung 17 und Offenbarung 21. Ja, Entschuldigung, nicht 22, sondern Offenbarung 21 ist es. Es kam einer von den sieben Engeln, die sieben Schalen hatten. Wir lesen in Offenbarung 21 dann dasselbe. Es kam zu mir einer von den sieben Engeln, die sieben Schalen hatten. Dann geht es Offenbarung 17 weiter, redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure. Offenbarung 21 heißt es, und er redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir die Frau zeigen. Aber jetzt der Unterschied, nicht die Hure, sondern die Braut. Also die sich, die rein geblieben ist. Dann weiter lesen wir in Offenbarung 17, er brachte mich im Geist in die Wüste. Offenbarung 21 heißt es, und er führte mich hin im Geist, aber jetzt nicht in die Wüste, sondern auf einen hohen Berg. Die Wüste ist in der Bibel nun auch der Ort der Versuchung, der Ort der Dämonen. Jesus ist in der Wüste versucht worden, während der Berg nun in der Bibel der Ort der Gottesbegegnung ist. Also hier finden wir den zweiten Gegensatz. Auf der einen Seite wird Hure und Braut gegeneinander gestellt, auf der anderen Seite wird die Wüste und Berg gegeneinander gestellt. Und dann interessant, auch jetzt die Ähnlichkeiten in der Schilderung. Es heißt, und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold, Edelsteinen und Perlen. Und dieser Schmuck taucht dann wieder auf im Zusammenhang mit der Schilderung des neuen Jerusalems. Da heißt es nämlich, die hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Und ihr Mauerwerk war aus Jaspis und die Stadt aus reinem Gold, gleich reinem Glas. Und die Grundsteine der Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Und die 12 Tore waren 12 Perlen. Also die Hure ist geschmückt mit Gold, Edelsteinen und Perlen und das neue Jerusalem ist auch geschmückt mit Edelsteinen, Gold und Perlen. Und dann noch ein Gegensatz. Die Hure hat einen goldenen Becher in der Hand, voll von Gräuel und Unreinheit. Während es von der heiligen Stadt heißt, und nichts Unreines wird hineinkommen und keiner, der Gräuel tut. Und schließlich, die Hure trägt den Namen Babylon und die heilige Stadt, die von Gott herkommt, den Namen Jerusalem. Diese ganze sprachliche Konstruktion zeigt, dass die Hure Babylon ganz bewusst hier gezeichnet ist als das Gegenbild zu dem neuen Jerusalem. Oder man könnte auch sagen, das Gegenbild zur Braut Jesu Christi, das Gegenbild zur Gemeinde Jesu Christi. Wenn man einfach mal diese Beobachtung festhalten, ohne dass wir nun schon gleich Schlüsse draus ziehen, aber einfach diese Beobachtung am Text. Es ist hier ganz bewusst die Hure Babylon geschildert als das Gegenbild, als die Gegenfolie zu dem himmlischen, zu dem neuen Jerusalem, zur Braut, zur Gemeinde. Und nun zu den Einzelheiten. Was meint dieses Wort Hure? Hurerei meint in der Bibel nicht nur sexuelle Untreue, sondern Hurerei ist auch ein Bild für den Abfall von Gott. Und nun finden wir im Alten Testament eine interessante Beobachtung. Wenn man nun fragt, wie kommen Menschen darauf, die Hure Babylon zu deuten, auf die römisch-katholische Kirche oder jetzt auch auf die verweltlichten Kirchen als Institutionen oder auch abgefallene Christenheit, dann ist immer wieder entscheidend dieser Begriff Hure, dass man nun sagt, Hure steht im Alten Testament für den Abfall des Gottes, Hurerei steht im Alten Testament für den Abfall des Gottesvolkes von Gott, also für den Götzendienst des Volkes Israel. In dem Augenblick, wo Israel sich dem Götzendienst zuwendet, wird es zur Hure. Also, so wird argumentiert, kann es sich hier nur um eine Größe handeln, die nun einst mit Gott verbunden war, aber dann sich von Gott getrennt und gelöst hat und deshalb die Deutung dann auf irgendwelche Kirchen, sei es jetzt die römisch-katholische Kirche oder seien es die Volkskirchen oder überhaupt die Christenheit. Aber nun stellt man fest, im Alten Testament, dass zwar auch der Götzendienst Israels natürlich immer wieder als Hurerei bezeichnet wird, aber nicht nur der Götzendienst Israels, sondern die erste Stelle, wo uns dieses Bild der Hurerei für den Götzendienst begegnet, ist 2. Mose 34, die Verse 15 und 16. Da lesen wir, wie zu dem Volk Israel gesagt wird, hüte dich, einen Bund zu schließen mit den Bewohnern des Landes, damit sie, wenn sie ihren Göttern nachlaufen und ihnen opfern, dich nicht einladen und du von ihrem Opfer essest. Und damit du für deine Söhne ihre Töchter nicht zu Frauen nimmst und diese dann ihren Göttern nachlaufen und machen, dass deine Söhne auch ihren Göttern nachlaufen. Luther hat übersetzt nachlaufen. Wer die Elberfelder Übersetzung hat, die an dieser Stelle etwas genauer ist, der wird feststellen, hier steht das Wort nachhuren. Also damit sie, wenn sie ihren Göttern nachhuren oder Hurerei mit ihren Göttern treiben und ihnen opfern, sie dich nicht einladen und du von ihrem Opfer essest. Das heißt, die Hurerei ist nicht nur ein Bild für den Götzendienst Israels, sondern ursprünglich ein Bild für den Götzendienst überhaupt. Auch der heidnischen Völker. Das heißt, Hurerei steht hier einfach für Götzendienst. Einmal ganz abgesehen von dem, ob es sich hier um eine christliche, ehemals christliche Größe handelt, die nun dem Götzendienst verfallen ist, oder ob es sich hier um Heiden handeln, die Götzendienst treiben. In beiden Fällen wird es in der Bibel als Hurerei bezeichnet. Und ich denke, das ist eine wichtige Beobachtung, weil das uns davor bewahrt, vor dieser verengten Sicht zu denken, es kann sich hier nur um eine ehemals christliche Größe handeln, weil hier von Hurerei die Rede ist. Ja, das Alte Testament geht sogar so weit, dass sogar Handelsbeziehungen als Hurerei bezeichnet werden können, und zwar im Sinne einer Prostitution der Seele. Das griechische Wort für Hure, Porne, das Wort Pornografie kommt daher, leitet sich ab von dem Wort Pernemie, und Pernemie bedeutet verkaufen. Eine Hure ist eine Frau, die ihren Körper verkauft. Und der alttestamentliche Ausleger Franz Delitzsch sagt, es gibt auch ein Verkaufen der Seele. Er schreibt, dass nur auf irdischen Vorteil bedachte kaufmännische Treiben, insofern es keine von Gott gezogene Schranke anerkennt und sich mit aller Welt gemein macht, wird Huren genannt, weil es Prostitution der Seele ist. Also ein kaufmännisches Gebaren, ein wirtschaftliches Treiben, das keine ethischen Grenzen mehr kennt, sagt Delitzsch, das wird schon im Alten Testament als Hurerei bezeichnet, als ein Verkaufen der eigenen Seele. Also Hurerei steht zum einen für Götzendienst, Hurerei kann auch stehen für ein Profitdenken, das keine ethischen Schranken mehr kennt. Das heißt, das Wort Hure braucht jetzt nicht nur stehen für das abgefallene Gottesvolk und steht auch im Alten Testament nicht nur für das abgefallene Gottesvolk, sondern es können auch heidnische Städte, wie zum Beispiel die Stadt Tyrus oder die Stadt Ninive, die nun bekannt waren für ihren Handel, für ihre Wirtschaftsmacht, auch solche Städte können als Hure bezeichnet werden im Alten Testament. Dann heißt es weiter, dass die Hure an vielen Wassern sitzt. In Vers 15 wird uns erklärt, was mit diesen vielen Wassern gemeint ist, nämlich die vielen Wasser sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen, mit denen die Hure Kontakt hat. Das heißt, es geht hier um eine Größe, die nun weltweite Beziehungen zu anderen Völkern unterhält. Dann lesen wir, dass die Hure nun Könige verführt hat, die dadurch betrunken geworden sind. Die Betrunkenheit meint eben nun den Zustand der Betäubung, der Zügellosigkeit im Gegensatz zu der Nüchternheit, der Selbstbeherrschung, die durch den Geist Gottes gewirkt wird. Also während Paulus im Epheserbrief schreibt, man soll sich vom Geist Gottes erfüllen lassen und dadurch nüchtern besonnen werden, hier nun das Berauschtsein, die Betäubung, die Zügellosigkeit. Und dann schließlich, der Wein ist nun ein Bild für den verführerischen und berauschenden Einfluss, der von dieser Hure ausgeht und den Zorn Gottes nach sich zieht, beziehungsweise selbst schon Ausdruck dieses Zorns ist. Dann lesen wir weiter, dass die Frau auf einem scharlachroten Tier sitzt. Das war voll lästerlicher Namen und hatte 7 Häupter und 10 Hörner. Nach gestern Abend ist es unschwer, diesen Vers zu deuten. Es handelt sich hier um dieses Tier von Offenbarung 13. Die Frau sitzt auf diesem Tier, sie dirigiert dieses Tier wie ein Reiter sein Reittier dirigiert. Das heißt, sie übt auf die antichristliche Macht einen beherrschenden Einfluss aus. Dann wird der Schmuck der Frau geschildert. Purpur ist ein Zeichen des Reichtums, Scharlach der Ausdruck königlicher Pracht. Man hat ja Jesus dann verspottet, indem er ihm einen entsprechenden Mantel aus Purpur oder Scharlach, jetzt müsste ich selber nachschauen, Scharlach ist es, Matthäus 27, Vers 28 und 29, umgelegt hat. Zeichen der Königswürde. Und dann eben nun Gold, Edelsteinen und Perlen, ebenfalls als Zeichen des Luxus. Und dann heißt es, sie hat einen goldenen Becher in der Hand. Der Becher ist schon im Alten Testament ein Symbol des Gerichts. Zum Beispiel in Psalm 75 finden wir diesen Gedanken, Psalm 75, Vers 8 und 9, Gott ist Richter, der diesen erniedrigt und jenen erhöht, denn der Herr hat einen Becher in der Hand, mit starkem Wein voll eingeschenkt, er schenkt daraus ein und die Gottlosen auf Erden müssen alle davon trinken. Und wir finden das Bild dann wieder bei Jesus im Garten Gethsemane, wo Jesus zu seinem Vater sagt, wenn es möglich ist, dann lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Gemeint ist hier das Gericht, das er stellvertretend für die Menschheit erleidet. Also der Becher, nun als ein Bild des Gerichtes, in dem diese Hure die Völker verführt, ergeht das Gericht Gottes über die Völker. Und nun fällt auf, die glänzende Außenseite dieses Bechers, er ist golden, aber innerlich voller Unreinheit. Das erinnert an Jesus, wie er nun den Pharisäern den Vorwurf macht, dass ihr Äußeres wie ein glänzender Becher ist, aber innen voller Unreinheit. Das heißt, nach außen hin glänzend, beeindruckend, verführerisch, aber der Inhalt, das, was diese Hure vermittelt, bringt das Verderben. Und dann weiter, sie trägt einen Namen auf ihre Stirn geschrieben. Damals trugen die Prostituierten in Rom offensichtlich einen Stirnreif, auf denen ihr Name nun eingraviert war. Aber dieses Bild hier könnte auch noch einen anderen Hintergrund haben. Nämlich im Alten Testament wird uns ja berichtet, dass der hohe Priester eine Goldplatte auf der Stirn trug, auf der eingraviert war, heilig dem Herrn. Vielleicht ist nun dieser Name auf der Stirn bei dieser Frau das Gegenstück, nicht heilig dem Herrn, sondern eben nun ein Name, der die Unreinheit symbolisiert, das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Es heißt hier, der Name ist ein Geheimnis und das deutet eben an, dieser Name darf nicht buchstäblich verstanden werden, sondern dieser Name ist ein Symbol. Wofür steht Babylon? Wenn wir zurückschauen ins Alte Testament, dann ist Babylon der Inbegriff für das widergöttliche Streben des von Gott abgefallenen Menschen nach Selbstbehauptung und Selbsterlösung. Wenn man denkt an den Turmbau von Babel, da leben Menschen in dieser großen Euphrat-Ebene. Sie fühlen sich unsicher. Jetzt bauen sie nun einen Turm als Mittelpunkt, als Zentrum. Einen Turm zur Selbstsicherung und eben einen himmelsstrebenden Turm. Sie wollen von der Erde aus den Himmel erreichen. Und damit nun der Turm zu Babel auch ein Symbol für die Selbsterlösungsversuche des Menschen. Es ist interessant, dass die Stadt Babylon, also die Einwohner der Stadt Babylon, sie verstanden diese Türme, die sie nun gebaut haben, als eine Achse, die Erde und Himmel miteinander verbindet. Und in der Bibel wird ja Babylon in Verbindung gebracht mit dem Wort Verwirrung. Die Babylonier selber haben den Namen ihrer Stadt gedeutet als Gottespforte. Also hier steht die Tür zum Himmel offen. Und wieder finden wir den Gegensatz. Babylon steht für den Versuch des Menschen, nun von sich aus den Himmel zu erreichen. Und ganz anders das neue Jerusalem. Es ist keine Stadt, die jetzt von unten her gebaut wird, um dann eben die Brücke zu schlagen zum Himmel, sondern es ist eine Stadt, die vom Himmel herabkommt, die Gott geschaffen hat, nicht der Mensch. Epheserbrief sagt, es ist Jesus, der Himmel und Erde miteinander verbindet. Jesus ist die Achse. Und Babylon steht dafür, dass der Mensch selber diese Achse versucht zu schaffen, die Himmel und Erde miteinander verbindet. Babylon wird dann im Alten Testament, Jeremia 50, Vers 38, auch als Götzenland bezeichnet, also Symbol des Götzendienstes. Babylon wird auch als Händlerstadt bezeichnet, in Hesekiel 17, Vers 4, also als wirtschaftliches Zentrum. Babylon steht für Machtstreben, für Hochmut. Nebukadnezar, der auf dem Dach spazieren geht seines Palastes und dann in Überheblichkeit ausruft, das ist die große Stadt, die ich geschaffen habe. Schließlich auch für die Selbstvergötterung. Jesaja 14, Vers 14 oder auch Jeremia 50, Vers 29, für den Versuch, sich an die Stelle Gottes zu setzen. In neutestamentlicher Zeit wurde dann Babylon als Deckname gebraucht für die Stadt Rom. Im ersten Petrusbrief in Kapitel 5, da schreibt Petrus, ich grüße aus Babylon, und gemeint ist die Stadt Rom damit. Mutter der Hurerei meint nun die Quelle aller Hurerei. Und dann heißt es in Vers 6, und ich sah die Frau betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu, und ich wunderte mich sehr, als ich sie sah. Dieses gottfeindliche, babylonische Wesen der Frau zeigt sich ganz konkret in der Verfolgung der Heiligen des Gottesvolkes. Da wird die Gottlosigkeit nun deutlich. Und der Engel sprach zu mir, warum wunderst du dich? Ich will dir sagen, das Geheimnis der Frau und des Tieres, das sie trägt und 7 Häupter und 10 Hörner hat. Und jetzt schwenkt sozusagen die Kamera. Jetzt geht es nicht mehr um die Hure, sondern jetzt geht es noch einmal um den Antichristen, um das Tier von Offenbarung 13. Das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen und ist jetzt nicht und wird wieder aufsteigen aus dem Abgrund und wird in die Verdammnis fahren. Dieses Jetzt steht eigentlich jetzt nur im Luthertext. Wenn wir es wörtlich übersetzen, dann müsste man übersetzen, das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen und ist nicht, ob das jetzt der gegenwärtige Zeitpunkt ist oder ein zukünftiger Zeitpunkt. Man könnte genauso sagen, es wird vorübergehend nicht sein und wird dann wieder aufsteigen aus dem Abgrund, eine Bezeichnung der Totenwelt, auch des Ortes, wo die dämonischen Geister gefangen gehalten werden, und wird in die Verdammnis fahren. Möglicherweise ein Hinweis auf diese tödliche Wunde. Es ist, wird vorübergehend nicht sein, wird aus dem Totenreich emporsteigen und wieder da sein. Also möglicherweise zu deuten in diese Richtung, wie wir es auch gestern gedeutet haben. Aber es ist zur Verdammnis bestimmt. Also so unüberwindlich das Tier zunächst erscheinen mag, haben wir ja gestern gesehen, die ganze Welt betet es deshalb an. Sein Schicksal ist schon vorherbestimmt vor Gott, es wird der Verdammnis überantwortet werden. Und nun kommt eine Deutung dieses Tieres. Die 7 Häupter sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt, und es sind 7 Könige. Zunächst 7 Berge, das erinnert natürlich an Rom. Wir wissen ja, dass Rom auf 7 Hügeln erbaut worden ist. Es ist zwar nicht die einzige Stadt auf dieser Welt, die auf 7 Hügeln erbaut worden ist. Ich glaube, Rio de Janeiro gehört auch dazu. Aber natürlich vom Zusammenhang her, wenn wir an den zeitgeschichtlichen Hintergrund denken, die Leser haben natürlich dann an Rom gedacht, wenn sie das gelesen haben. Hinweis auf Rom. Das ist auch der Grund, warum dann viele meinen, es handle sich hier um die römisch-katholische Kirche, weil sie sagen, hier wird doch die Hure Babylon nun ganz eindeutig mit Rom verbunden. Aber es bleibt nicht bei den sieben Bergen. Die sieben Häupter werden auch gleichzeitig dann auf sieben Könige gedeutet. Im Alten Testament findet man übrigens schon dieses Bild, dass Berge auch mit Königreichen in Verbindung gebracht werden. Und nun heißt es von diesen Königen, fünf sind gefallen. Einer ist da und der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er eine kleine Zeit bleiben. Eine schwierige Stelle. Das Einzige, was nun doch ziemlich sicher erscheint, ist, wenn es hier heißt, einer ist da, dann kann sich das eigentlich nur auf den damaligen römischen Kaiser beziehen. Der zur Zeit der Abfassung der Offenbarung regierte, also auf den römischen Kaiser Domitian. Wer aber sind die fünf, die vor ihm gewesen sind und die nun gefallen sind? Was könnte damit gemeint sein?